Good morning. Hört man uns? Hört man? Ja, doch. Ich höre mich schon laut. Ich wollte eigentlich mit dem Gebet anfangen, aber ich bete immer so. Es ist immer schwierig, auf Deutsch zu beten. Aber ich probiere es. Und dann, wenn ich auf Englisch umstelle, dann wisst ihr, warum. Ist das okay? All right. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du hier bist, heute mit uns. Du siehst und weißt, wie unsere Woche war, was gut, was schlecht, wie es uns jetzt geht, wie unsere Beziehungen sind. Du siehst, wie unsere Gesundheit ist. Du siehst, wie unsere Finanzen sind. Herr, du kennst genau unsere Situation und manchmal wollen wir, dass du eingreifst, dass du unsere Situation veränderst. Aber manchmal sagst du einfach, ich will dich verändern durch diese Situation. Wir denken an die Traude insbesondere. Wir beten, dass du ihr Beistand gibst im Krankenhaus. Wir beten, dass diese Infektion Herr, von ihr weicht, dass die Antibiotika wirken. Und wir beten, ja, Herr, dass du diese Situation, in dieser Situation auch präsent bist und ja, dass du ihr beistehst. And Heavenly Father, as I prayed, you know exactly where we're at this morning. You see into our hearts, you see into our souls. You know whether we're rejoicing or whether we're crying. Lord, you've gone with us this past week, even if we didn't know. And I know that sometimes we want you to intervene and it's just not possible, or you say, no, I want to change you through the circumstance. So Heavenly Father, we pray that you speak to us this morning as we consider not only your entrance into Jerusalem so many years ago, but also what that means for us today. Amen. Wir sind, heute ist Palmsonntag, Palm Sunday. Wir haben aber keine, wie sagt man, Pussy Willows. Wie heißt man die oft? Nein, Pussy Willows sind die, kein Palmzweige, nee. Wie heißt, bitte? Baumkatzel, oder? Wir haben keine, komischerweise. Ja, in der katholischen und in der orthodoxen Kirche haben sie die, aber wir, ich weiß auch nicht warum, wir haben sie nicht. Wir haben das, was das nicht ist. Also, wir lesen mal aus dem Markus-Evangelium. Wir finden diese Geschichte in allen vier Evangelien und hat einer von euch eine sehr laute Stimme? Null. Nein? Wer will das gerne vorlesen, aber laut? Nein? Roman? Nein? Okay, dann lese ich's. Okay, sie brachten das Eselfohlen, also ein Jungtier. Markus erzählt uns, dass noch keiner auf diesem Tier gesessen ist. Sie brachten also dieses Eselfohlen zu Jesu, legten ihre Oberkleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und dann ging es natürlich dieser Zug nach Jerusalem und zum Tempel. Viele breiteten ihre Oberkleider auf dem Weg aus. Andere schnitten Laubbüschel aus den Feldern und streuten sie auf dem Weg. Andere Evangelien sagen, dass das Palmäste waren auch zum Teil. Die ihm voraus wie auch hinterher gingen, riefen Hosianna. So wurde das ausgesprochen, Hosianna, eigentlich zwei Worte. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Kommende. Und da sollte eigentlich, bei mir steht es nicht drin, das kommende Königreich, Entschuldige, das sollte Königreich stehen, unseres Vaters David, Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog in Jerusalem ein bis hin zum Tempel. Also, auf der einen Seite Jesus auf dem Esel, auf der anderen Seite ein Feldherr, der gewonnen hat, auf einem Triumphzug durch Rom. sitzt auf einem Schlachtross und ist begleitet von seinen Soldaten. Und da habe ich mir gedacht, inwiefern sind diese zwei Dinge sich ähnlich? Inwiefern ähneln sich diese zwei? Und da habe ich gedacht, ja, in gewisser Weise schon. Also schauen wir mal auf die nächste Folie. Das erste ist der Jubel. Also wenn ein Triumphator durch Rom zog, dann jubelte ihm die Menge zu. Und hier, Jesus zieht in Jerusalem ein und die Menge jubelt auch. Und sie sagen gewisse Dinge. Und ich habe jetzt alle aufgeschrieben, die in allen vier Evangelien zu finden sind. Das meiste ist und in jedem zu finden ist Hoshiana. Hoshiana, wie gesagt, sind zwei Worte. Hoshia, Retter oder helfen, und Na, bitte oder jetzt. Also im Grunde genommen ist das ein Schrei nach Hilfe, Rettung. Rette bitte oder rette jetzt. Aber hier wurde es auch verwendet als ein Hochruf. Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna dem Sohn Davids. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der König von Israel, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Königreich unseres Vaters David. Und was fällt euch auf, was könnt ihr mir sagen über diese Ausdrücke? Was drückten diese Rufe, diese Hochrufe aus im Grunde genommen? Es war ein Hilferuf, ja, zu einer, auf der einen Seite, aber was war es noch? Es kommt Rettung, genau. Was noch? Wer war Jesus? Wen haben sie ausgerufen? Wer sollte er sein? Der König. Was für ein König? Der König von Israel. Der Meschiach. Was heißt Meschiach? Bitte? Nein. Meschiach heißt eigentlich der Gesalbte, the anointed one, also der erwartete König in der Nachkommenschaft von David. Er war der Meschiach. Und das riefen diese Leute aus. Das war die Erwartung, dass er jetzt kommen würde, als König in Jerusalem einzieht und als König regiert. Also auch ein, ja, wie sagt man, ein Feldherr sein sollte. Das war die Erwartung. Wo kam die Erwartung her? Aus dem Alten Testament. Und ich zeige euch nur mal sechs verschiedene Stellen, wo das steht. Können wir zur nächsten Folie bitte? Die Menschen haben Jesus ganz klar, ja, klare deutsche Sprache, schwere Sprache, als messianischen König aufgerufen und proklamiert. Warum? Weil es im Alten Testament so stand. Und nicht nur einmal, sondern gleich, ja, ich habe jetzt sechs, aber noch sehr viel öfter. Gott verspricht dem David selber, dass seine Nachkommen für immer auf dem Thron über Israel herrschen werden. Und dann 450 Jahre später, 550 Jahre später, sprachen die Propheten das Gleiche wieder aus. Also hier sehen wir zum Beispiel den Psalm, oder in Jeremia. Jeremia lebte 450 Jahre circa, nachdem David gestorben war. Gehen wir mal zur nächsten. Hier sind nochmal drei. Habt ihr gewusst, dass es so viele Voraussagungen gab, dass ein König, ein davidischer König, für immer herrschen würde? Und hier Jesaja lebte circa 550 Jahre, nachdem David gestorben ist, und dann Hesekiel. Hesekiel war eigentlich ein Zeitgenosse von Jeremia, also circa um die gleiche Zeit. Die Menschenmenge ruft nicht nur Jesus etwas zu, aber wenn ein Triumphator durch Rom zog, dann riefen sie ihm auch Dinge zu. Wisst ihr was? Also ganz verschieden von dem, was haben sie geschrieben? Gehen wir zum nächsten. Let's go to the next one. Okay, all right. Die Menschenmenge rief dem Triumphator zu: Io Triumphe. Was bedeutet das? Heil dem Triumph und auch Heil dem Triumphator. Also sie haben ihn zugejubelt. Sie haben auch Jupiter gedankt. Also es waren Dankesrufe für die Götter, die diesen Sieg bewilligt haben. Und sie riefen auch gewisse Dinge aus, um dem Triumphator zu erinnern, dass er nur ein Mensch ist. Weil oft wurde er wie ein Gott behandelt. Gedenke des Todes, zum Beispiel, riefen sie ihm zu. Memento mori. Er soll mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und nicht meinen, er sei irgendwas ganz Besonderes. Inwiefern glichen sich der Einzug in Jesus? Ja, der Benutz von diesen Pflanzen. Palmwedel. Und wir lesen in Markus auch andere Sträucher. Und die wurden geschwungen, they were waved, und auch auf dem Boden vor Jesus hingeworfen. Genau das Gleiche mit dem Triumphzug. Da gab es auch Palmwedeln, da gab es Lorbeerblätter, Lorbeeräste, die wurden auch verwendet während dem Zug. Und dann letztlich, was haben wir noch? Gehen wir zur nächsten, bitte. Der Festzug endete im Tempel. Das war für Rom, also am Tempel von Jupiter auf dem Kapitol. Das Kapitol war der kleinste der sieben Hügel Roms. Und da stand dieser Riesentempel von Jupiter. Und es war eigentlich das Zentrum der politischen Macht in Rom. Und Jesus ging zum Tempel in Jerusalem, auch eine religiöse Bedeutung. Auf der einen Seite der Imperator, der siegreiche Feldherr, musste Opfer geben im Jupitertempel. Und Jesus ging und hat was getan genau? Im Tempel, als er angekommen ist? Er hat ihn gereinigt. Ja? Kennt ihr die Geschichte? Jesus kommt zum Tempel. Ja? Okay. Wer die nicht kennt, kann mich danach fragen. Also auf der einen Seite haben sich die zwei Dinge, waren die sehr ähnlich. Aber auf der anderen Seite waren es sehr, sehr unterschiedlich. Und da will ich auch mal kurz schauen, inwiefern waren sie sehr unterschiedlich, diese zwei Menschen, besonders Jesus und der Triumphator. Can we go to the next, please? Thank you. Also, auf der einen Seite Demut, auf der anderen Seite Stolz. Ja, ein Triumphator wollte die Leute wissen lassen, was er alles getan hat. Weltliche Herrscher bauen Gebäude und tragen Uniformen und machen sich eben groß. Schau, wie groß ich bin, sagt ein weltlicher Herrscher. Und Jesus sagt, schau, wie demütig ich bin. Zweitens, gehen wir zur nächsten. Dienen, anstatt gedient zu werden. Ein weltlicher Herrscher fragt sich, wie viele Leute dienen mir, mich, mir. Und Jesus fragt, wie viele Leute kann ich dienen? Kann ich dienen? Der weltliche Herrscher fragt sich, how secure is my situation? Wie sicher ist meine Macht? Jesus fragt, wie kann ich mein Leben geben? Gehen wir zur nächsten. Geistliche anstatt militärische Macht. Also die meisten Leute, die hier am ersten Palmsonntag dabei waren, haben sich gedacht, jetzt geht's los, jetzt wird Jesus König, jetzt werden die Römer rausgeworfen. Die Erwartung war ganz klar, es sollte ein politischer Sieg sein. Aber Jesus hatte etwas ganz anderes im Blick. Er kommt nicht, um ein irdisches Reich zu bauen, wie er dem Pilatus sagt, sondern um Herzen zu gewinnen und Seelen zu retten. Gehen wir zur nächsten. Bitte. Selbstverleugnung anstatt Selbstverwirklichung. Ich will mich selbst verwirklichen. Sagt man das hier auch so? Also in Kanada sagen wir immer, I want to find myself, I want to, you know, become who I want to become. Und ich glaube, das ist hier auch nicht anders. Man will sich verwirklichen. Man soll sich selbst finden. Man will sich durchsetzen. Und Jesus hat einen ganz anderen, wie gesagt, wieder ein radikaler Unterschied. Jesus sagt, verleugne dich selbst. Trage dein Kreuz. Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dies tun. Klingt das wie so ein Motivation Seminar? Kommt, folgt mir nach, aber tragt euer Kreuz, stirbt zu euch selber. For some reason, German is just not working for me this morning, so I'm thinking about switching completely. Auf alle Fälle, Jesus will sich nicht verwirklichen. Es ist eigentlich ein Geheimnis. Er sagt, wenn wir unser Leben aufgeben, werden wir eigentlich unser ewiges Leben finden. Wenn wir unser Leben aufgeben, werden wir unsere Seele retten. Das ist ein Geheimnis. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir unser Leben selbst bestimmen wollen und einfach für uns selber leben, dann werden wir eigentlich das ewige Leben verlieren, wie auch unsere Seele. Dann fragt Jesus, du kannst alles haben auf dieser Welt, aber wenn du im Endeffekt deine Seele verlierst, wenn du im Endeffekt dein ewiges Leben verlierst, dann ist es alles umsonst und nichts wert. Hier sind ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich über dies nachgedacht und gebetet habe. Fragen, die mich beschäftigen. Und vielleicht könnt ihr euch diese Fragen selber stellen. Wer ist der eigentliche Herrscher in meinem Leben, Jesus oder ich? Mir kommt vor, dass ich will viel zu oft das Sagen haben in meinem Leben und ich will nicht, dass mir Gott oder Jesus irgendwas reinredet. Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Und wenn ich ehrlich bin, dann bewundere ich eigentlich die Dinge, die ein Feldherr oder ein weltlicher Herrscher verkörpert, aber nicht, was Jesus verkörpert. Also ich finde, was ich oft bewundere, ist Erfolg und Reichtum und Macht und Durchsetzungsvermögen. Und was mich nicht imponiert, ist jemand, der sagt, ich bin demütig. Dann denke ich mir, ah ja, der ist nicht sehr erfolgreich. Oder der ist ein Waschlappen und ich kann den einfach manipulieren, wie ich will. Aber Demut ist was anderes. Demut ist eigentlich Kraft, wo man sich nicht beweisen muss. Power, where you don't have to prove yourself. In Kanada hatte ich jemand in meiner Gemeinde, der war so ein 2-Meter-Mensch, so breit, Bodybuilder. Und den brachte ich mal auf die, ich habe gesagt, Brandon, come on up. Der ist dann nach oben gekommen, der stand dann neben mir, ja, so ein Wandschrank. Und ich bin daneben gestanden und ich habe ihn gefragt, musst du dich in welcher Weise beweisen? Sagt er, nein. Sag ich, warum nicht? Ja, will mich alle in Ruhe lassen. Ja, es pöbelt mich keiner an. Und ich denke mir, ja, warum eigentlich? Aber das ist Demut, das ist Demut. Er hat sich nicht beweisen müssen. Und wenn man diese innere Kraft hat, dann muss ich mich nicht beweisen, dann muss ich nicht angeben, muss ich nicht stolz sein, muss ich kein Mercedes fahren, muss ich nicht in einem Schloss wohnen. Ja, also in Wirklichkeit, Demut ist Kraft, Kraft, innere Kraft. Will ich wirklich dienen oder lieber bedient werden? Denk mal nach. Was ist dir lieber? Tue ich das überhaupt, dienen? Oder will ich, dass andere Leute tun, das, was ich will und mir Gutes tun? könnte es sein, dass die gleichen Leute, die hier Jesus anjubeln, Hosanna, Hosianna, Hosianna in der Höhe, dass das die gleichen Leute sind, die ein paar Tage später schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Könnte das sein? Und warum? Wenn dem so ist oder wäre, warum würden Leute von Hosianna auf einmal kreuzige ihn umsteigen? Könnt ihr mir sagen, warum? Bitte? Das. Genau, er hat ihren Erwartungen nicht entsprochen. Er sollte in Jerusalem als Feldherr einziehen und wurde verhaftet, gefoltert und zu Tode verurteilt. Und dann schreibt man, kreuzige ihn, wir hatten so große Hoffnung und die, jetzt haben wir überhaupt keine Hoffnung mehr. Was erwarte ich von Gott? Und was ist, wenn er meine Erwartungen nicht nachkommt? Was erwartest du von Gott? Erwartest du, dass er deine Wünsche erfüllt, dass er deine Probleme wegnimmt, behebt, dass er die schlechten Konsequenzen deines Benehmens nicht tilgt? Erwartest du, dass er so tut und alles tut, was du willst? Ist Gott dein Diener, deine Geschenkmaschine? Was erwartest du von Gott? Und was ist, wenn er deine Erwartungen nicht erfüllt? Jede Person kann uns und wird uns enttäuschen. Desto höher wir Erwartungen haben von anderen Leuten, desto mehr werden sie uns enttäuschen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt keine Person, die dich nicht enttäuschen kann und nicht enttäuschen wird. Ich glaube, meine Frau und ich sind jetzt fast 43 Jahre verheiratet. Ich glaube, weil wir nicht irgendwelche Erwartungen hatten, als wir heirateten. Ich hatte keine großen Erwartungen und sie auch nicht, was gut gegangen ist. Und da denke ich mir, vielleicht, wenn Ehepaare nicht so hohe Erwartungen hätten, dann wären sie nicht so oft enttäuscht. Ja. Und das Gleiche gilt mit Gott. Welche Erwartungen hast du? Und bist du enttäuscht mit Gott? Und jetzt stellen wir ganz um auf ganz was anderes. Ja? Und zwar 30 Tage stille Zeit und Gebet. Die letzten 30 Tage, ich hoffe, ihr habt mitgemacht, haben wir täglich gebetet und eine Bibel, einen Bibelvers oder zwei gelesen. Und ich möchte euch fragen, wie ist es euch ergangen? Kann mir jemand sagen, wie es euch ergangen ist? Habt ihr es überhaupt mitgemacht? Wer? Okay, none of you. Okay, no, a couple people. All right. Liesel, steh auf und sag mir, wie es gegangen ist. Danke dir, Liesel. Danke, vielen Dank. Also für euch, die das nicht mitgemacht haben, schade. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es alle miteinander machen, aber es bringt was. Und danke, Liesel, für das. Das ist super gewesen. Wie geht man weiter? Also wenn ihr das mitgemacht habt oder wenn ihr weiter sowas machen wollt, dann habe ich ein paar Vorschläge. Das ist ganz schnell. Ihr seht es ja auf dem Bildschirm da, die verschiedenen Apps, die man benutzen kann. Davon würde ich sagen, das erste ist eigentlich, wurde mir gesagt, ist sehr, sehr gut. Leute in unserer Gemeinde benutzen das und es ist auf dem Internet, ich habe noch gefragt, wer sind die Besten und diese U-Version war eigentlich am allerersten. Dann Web-Apps, gibt es verschiedene, sind auch sehr gut. Gehen wir weiter. Bibellesebücher gibt es wahnsinnig viel. Hier sind auch ein paar und Bible Software habe ich noch nie benutzt, also ich habe keine Ahnung, ob die gut sind oder nicht, aber ich lasse mir sagen, Die sind auch sehr nützlich, wenn man eine tägliche stille Zeit haben will. Ja, und das Letzte, nee, das Vierte, was haben wir noch? Wir sind hier... Ja, ich, aber genau, das Letzte ist, ich benutze meinen eigenen Leseplan. Das habe ich eigentlich von Anbeginn gemacht. Seitdem ich ein Christ wurde mit 19 Jahren, habe ich meinen eigenen Leseplan gehabt und habe dann jeden Tag durch, also meine stille Zeit gehabt. Ich habe hier ein paar, eine verständliche Bibel, wenn du keine hast, sprich mit mir. Ich mache es täglich. Ich kann ein Notizbuch benutzen, wenn ich will. Ich habe nie eins benutzt, aber es ist eine gute Idee. Farbstifte hatte ich gehabt, speziell für Bibeln. Kann man alles markieren. Ein Bleistift, einen harten, damit man Notizen machen kann an der Seite von der Bibel. Und dann hier ein paar Dinge. Das ist jetzt meine Meinung. Das hier ist meine Meinung. Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, das ist total okay. Ja? Aber ich würde sagen, dass nicht jedes Buch in der Bibel gleichwertig ist. Ich glaube, für Christen insbesondere ist das Neue Testament viel wichtiger als wie das Alte Testament, obwohl wir beides lesen sollten. Die Evangelien, finde ich, im Neuen Testament sind die wichtigsten, weil sie lassen uns über das Leben und die Lehre Jesus wissen. Und ich glaube, das Zweitwichtigste sind die Briefe des Paulus, weil unsere Theologie sehr oft auf seine Lehre fundiert ist. Dann würde ich sagen, es gibt Bücher und Kapitel, die sehr wenig bringen. Also wenn ich Numeri durchlese, dann finde ich, schlafe ich ein. Und es bringt mir nicht viel, die Zählung der Völker. Und letztlich, es macht mehr Sinn, die mehr relevanten Bücher zu lesen, öfter zu lesen, als wie einfach stur durch die Bibel zu lesen. Hier sind zwei Beispiele eines Leseplans. Durch das Neue Testament kann man in 30 Tagen, wenn man 25 Minuten benutzt am Tag, kann man das ganze Neue Testament innerhalb von 30 Tagen lesen. Was ich gemacht habe als junger Christ, ich hatte in meiner ersten Bibel, gehen wir zur nächsten Folie, bitte, alle Kapitel des Alten und Neuen Testaments, und man streicht durch auf einer Seite, wenn man es einmal durchgelesen hat, und dann auf der anderen Seite, wenn man es das zweite Mal durchgelesen hat. Das hat mich wahnsinnig motiviert und ich bin ziemlich schnell durch die Bibel gekommen, wie auch durchs Neue Testament, weil man will immer anstreichen. Ich weiß auch nicht, ich hatte dieses Ding. Ich wollte jeden Tag mindestens ein Kapitel anstreichen. Im Abschluss, ich möchte, Liesel wie du, ich möchte uns alle ermutigen, unsere Beziehung mit Gott nicht als gegeben, anzunehmen, sondern wirklich unsere Beziehung mit Gott zu schätzen und diese weiterhin zu bauen. Möge Gott dich diese Woche segnen. Geh mit ihm. Amen.